Ja, vielen Dank und herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung zu diesem Termin. Mein Name ist Andreas Wagner, ich komme von der UFA Film und TV-Produktion, bin dort als Business Development Manager Neue Medien tätig. Der eine oder die andere von Ihnen wird eventuell noch meinen geschätzten Kollegen Herrn Jens-Uwe Bornemann auf dem Programm haben. Der lässt sich entschuldigen, da er leider wegen eines Trauerfalls im Familienkreis kurzfristig absagen musste. Im Thema stecken wir beide sehr gut. Als Projektleiter und Mitkonzeptoren der beiden UFA Labs, ganz neu seit November hier in Köln, das UFA Lab NRW und das UFA Lab Berlin. Wir sind damit der digitalste Ausläufer der UFA, die Sie ansonsten aus klassischeren Gefilden kennen. Und ich denke, was wir tun, wird im Laufe des Vortrags und auch in der Podiumsdiskussion heute Nachmittag nochmal so ein bisschen genauer zur Sprache kommen. Jetzt geht es erstmal darum, Connected TV. Ich bin der erste Redner, der inhaltlich reingeht. Deswegen haben wir das Ganze so gehalten, dass wir ein bisschen nochmal dieses weite, eventuell auch vage Feld mal kurz beleuchten. Was für Begriffe bewegen sich dort? Was ist womit gemeint? Wir gucken ein bisschen in den Markt rein und kommen dann recht schnell zu den Herausforderungen, zu den momentan zu knackenden Nüssen, zu lösenden Problemen. Und wir reden dann aus der Praxis kurz zu bestimmten Potenzialen, die sich da jetzt abzeichnen und wie man aus welcher Perspektive heraus diesen begegnen kann. Und zum Schluss gibt es dann noch ein paar ganz konkrete Beispiele dazu. Ich hatte eben schon gesagt, das ist so ein relativ ungeordnetes Begriffsfeld. Wir haben hier Connected TV auch als Veranstaltungstitel und auch in sehr vielen Einzelbeiträgen drin. Wenn man dann so in die öffentliche Sphäre guckt, findet man Connected TV, sowohl auch Smart TV, Social TV. Und das sind so fließende Begriffe. Es ist selten so ganz zufriedenstellend festgezurrt, was denn nun welches ist. Hier im konkreten Fall, auch jetzt nochmal für die Veranstaltung überprüft, bei Connected TV denkt jeder zunächst mal an die technische Verbindung des Fernsehers mit dem Internet. Wenn man dann etwas genauer guckt, sieht man, dass das bricht recht schnell auf. Es ist in den meisten Fällen der Fernseher dann tatsächlich unmittelbar technisch am Internet angeschlossen. Es werden aber auch in vielen Definitionen die Begleitung durch ein Smartphone, durch ein Tablet mit gegebenenfalls auch einem ganz herkömmlichen Fernseher mitgenommen. Also es gibt da viele verschiedene Spielarten. Und hier mal etwas aufgezeichnet, aufgeteilt und bewusst auch kein ganz endgültiges Label dran geschrieben, so die verschiedenen Bereiche. Im Wesentlichen haben wir eigentlich zwei Felder, und zwar einmal die Dienste, die eher einen individuellen Zuschnitt haben. Ich benutze zwar die Internetdienste in Verbindung mit meinem Fernseherlebnis, kommuniziere eher nicht mit weiteren Internetnutzern, sondern ich gucke mir Videos an, ich hole mir Zusatzinfos zu dem Programm, das ich jetzt ganz im Moment gucke. Also im Prinzip bin ich weiterhin eher nah dran an meinem Seherlebnis als Fernsehzuschauer, wie ich es gewohnt bin, und es träufelt nur jetzt etwas mehr und etwas individueller auf mich ein, und ich bin so ein kleines bisschen stärker der Regisseur meines eigenen Seherlebnisses, aber eben auch nur ein kleines bisschen. Es gibt dann diesen Bereich, den wir hier haben, auf der rechten Seite unter Fokus soziale Vernetzung. Da geht es dann um etwas neuere Phänomene, wo ein Fernseherlebnis unmittelbar ich in die Kommunikation mit anderen darüber gehe, während dieses Fernseherlebnis läuft. Oder wo möglicherweise größere Teile meiner allgemeinen Nutzung von Social-Media-Diensten in das Fernsehen mit reinfließen, in verschiedenen Ausprägungen. Ich habe dann hier an der Schnittmenge einmal den Bereich YouTube allen voran, aber auch insgesamt Online Social Networks mit Videoanteil geschrieben, und dann sieht man da schon ein paar Logos von lokalen und internationalen Second Screen Startups, wie das dann so schön heißt. Das ist am ehesten die Schnittmenge von einer Social Media artigen Tätigkeit, die aber ganz eindeutig unmittelbar mit dem Fernsehen zu tun hat. Das jetzt so als grobe Skizze von dem Kosmos, in dem sich Connected TV bewegt, wenn wir bei der UFA und im UFA-Lab uns Gedanken machen, wie wir hier agieren, was gute Ideen sind, was Ideen sind, wo wir lieber weitere Partner hinzuziehen und worin wir navigieren. Navigieren ist auch eine gute Ableitung. Hier sieht man mal, auch um nochmal dieses Schlagwort mit ein bisschen mehr Bildern und Vorstellungen zu befüllen, einen typischen Smart-TV-Einstieg. Wir sehen ein Gerät der Samsung-Familie, das ist im Moment bei Smart-TV-Geräten in Deutschland am verbreitetsten. Mehr Werbung dafür will ich gar nicht zwingend machen. Es ging einfach um einen klassischen Einstieg, den ich habe, wenn ich jetzt auf meinem Fernseher die Smart-TV-Taste drücke. Dann kriege ich verschiedene Bilder, die an jeden Smartphone-Tablet-Nutzer an einen App-Store erinnern. So falsch ist das auch gar nicht. Wenn man das so im Wesentlichen mal aufteilt, habe ich in dem Fall oben links einen kleinen Auszug von dem normalen linearen TV-Signal, wenn ich da erstmal loslege, um den Übergang etwas fließender zu gestalten. Ich habe dann runtergebrochen als Header-Bereich einzelne Anwendungen, die der Hersteller hier besonders hervorgehoben hat. Ich habe einen Suchschlitz und ich habe eine Möglichkeit, Werbung unterzubringen. Es kommen dann nachvollziehbarerweise aus Sicht des Geräteherstellers in der ersten Reihe die Anwendungen, bei denen in diesem Fall Samsung direkt dahinter steht. Ich habe dann eine Reihe freier Anwendungen, wo jeder, der sagt, ich möchte in dieses Smart-TV-App-Geschäft einsteigen, sich mit Samsung in diesem Fall handelseinig werden kann und in einem App-Marketplace seine Dienste anbieten kann. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Zeile mit Grundfunktionen, die dann schon wieder sehr videotextartig sind, wo ich weitere Tafeln aufrufen kann und so weiter. Wie gesagt, das Ganze ist ein Blick auf den ersten Einstieg in das Ganze. Es kann von App zu App völlig unterschiedlich sein. Ich kann da sehr schnell wieder bei einem On-Demand-Videobereich sein, wo ich, wenn der Film läuft, nichts anderes tue, als ich es bisher beim Fernsehen getan habe. Ich kann am anderen Ende des Spektrums aber in Fitness-Apps, in völlig interaktive Kommunikationen einsteigen. Also ab da wird es recht vielfältig vom Spektrum der Anwendungen her. Jetzt habe ich gesagt Smart TV und habe gesagt, das ist dann im Fernseher und man drückt darauf. Manchmal ist es wirklich im Fernseher, exemplarisch hier Google TV genannt und Connected TV von Yahoo. Hier habe ich beides mal Fälle, wo es Fernsehgeräte bestimmter Marken gibt, die diesen Dienst direkt integriert haben. Also da ist all das bisschen Elektronik, das ich brauche, um Smart TV zu gucken, unmittelbar im Fernseher drin. Ein bisschen klassischer und vom Begriff her ein Thema, also eher die letzten 15 als die letzten 10 Jahre, gibt es Set-Top-Boxen. Auch die liefern mir Smart TV. Da ist jetzt exemplarisch Apple TV dargestellt. Boxy ist ein Dienst aus den USA, der vieles anbietet in der Richtung. Das ist jetzt so der Bereich der eher noch klassischen Lösungen direkt am Fernsehgerät. Um jetzt mal zu gucken, was kann man dann innerhalb des Fernsehgerätes damit so machen? HBBTV, der Begriff ist hier eben schon gefallen. Das ist in unserer Betrachtungsweise der kleinste gemeinsame Nenner. Mit HBBTV komme ich auf die meisten Geräte, habe insofern die größte Ausbreitungsmöglichkeit für meinen Dienst. Gleichzeitig kann ich da etwas weniger machen als auf bestimmten Apps, die ich jetzt gezielt dafür programmiere oder bei bestimmten Social-TV-Anwendungen auf Smartphones oder auf Computern, die ich dazu benutze. Wir sind hier bei einem etwas erweiterten oder erheblich erweiterten Videotext, je nach Standpunkt. Das kann man dann hier sehen. Klassisches Beispiel ist die ARD-Mediathek in ihrer Ausprägung als HBB-Anwendung. Ich kann hier, wie ich das so nicht vom Fernseher bekannt, ich es auch aus dem Internet kenne, vom Computer her habe ich die Möglichkeit, mich durch die dort zur Verfügung gestellten Videos und Zusatzinformationen zu navigieren, mir diese anzugucken und noch ein bisschen zu beeinflussen, wie sie mir dargestellt werden. Etwas interaktiver wird es dann hier am Beispiel Vox. Da gibt es also die eigentlichen Fernsehformate zu sehen in gewissen Auszügen und Zuschnitten. Und ich kann dann gleichzeitig aber noch einzelne verwandte Beiträge mir angucken. Es wird die Möglichkeit gegeben zu filtern, zum Beispiel nur TV-Rezepte steht hier. Also wenn man von herkömmlichen Videotext startet, ab da wird es dann so ein bisschen vielfältiger in den Anwendungsmöglichkeiten. Aber das sind immer noch so die naheliegenden, schnelleren Lösungen, die jetzt auch schon die letzten paar mehr Jahre im Raum standen. Hier sieht man nochmal auch auf HBB-Ebene einen Programmguide. Also ich kann mir hier alle Sender anzeigen lassen und die Programme zu bestimmten Zeiten. Ich kann das nach Genres filtern. Ich kann mir über einen Highlight-Button bestimmte Tipps geben lassen. Also das sind so die Anwendungen, die es schon eigentlich jetzt eine Weile gibt und die nochmal durch die inzwischen etwas größere Verbreitung von Smart-TVs eigentlich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass ich eine nennenswert große Nutzerschaft dafür habe. Jetzt kommen wir in die etwas vielfältigeren Betätigungsmöglichkeiten. Wenn ich Connected TV als öffentliche Kommunikationsplattform betrachte, dann kommt jetzt hier die Möglichkeit, wo der Nutzer einmal agiert in diese Connected TV, Social TV Wolke hinein. Er kann Fragen stellen, er kann Kommentare abgeben. Es gibt so Gebilde wie die Hangouts als neuestes Videokommunikationsprodukt aus dem Hause Google, aber auch andere Dienste und Möglichkeiten, wo ich mich tatsächlich zusammen mit anderen Nutzern in dieses ganze Geschehen stärker einbringen kann, als ich es vom Fernsehen her auf jeden Fall gewohnt bin. Und zentral stehen immer noch unterhaltende Fernsehformate, Sportevents. Es kann vorkommen, dass ich um klassische Serien herum Begleitungen habe. Und neue Dienste wie YouTube rutschen auch in diesen Bereich mit rein. Und das Ganze ist dann auch so interaktiv, dass ich eben nicht nur ins Leere rein frage, was unbefriedigend wäre aus Nutzersicht, sondern es kommen Antworten, ich kann andere Kommentare mitverfolgen bei näherer Betätigung. Es kommen mehr Empfehlungen, mehr Tipps, was ich noch so machen kann. Also hier bricht das Ganze dann auf zu deutlich mehr Interaktivität als beim herkömmlichen Fernsehen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, an verschiedenen Stellen erfahre ich verschieden große Reichweiten. Wenn ich mir das hier mal so angucke, das sind aktuelle Zahlen zur Verbreitung von Connected TV-Geräten in Deutschland. Und ich habe hier bislang auch leider weiterhin mit nur gering steigender Tendenz eine große Trennlinie auf diesem Bild immer wieder jedes Jahr aufs Neue, nämlich die Trennlinie zwischen denjenigen, die Smart TVs, Connected TVs bei sich zu Hause stehen haben, was, wenn ich mir heute ein neues Gerät zulege, spätestens in so typischen Wohnzimmergrößenordnungen eigentlich gar nicht mehr zu vermeiden ist, dass ich diese Fähigkeit grundsätzlich habe. Und dann kommt der Schritt, ich muss es tatsächlich ans Internet anschließen. Das muss komplett im Gerät so gelöst sein, dass das geht, oder ich muss mir eine Setup-Box dazu beschaffen. Ich muss dafür sorgen, dass das mit meinem Internetanschluss über WLAN oder über andere Wege entsprechend kommuniziert. Und diesen Schritt vollführen um die 30% derzeit in Deutschland. Das heißt, immer beachten, wenn ich mir Marktzahlen angucke zu dem Ganzen, ich kann als Optimist rangehen und sagen, da kann ich noch einiges heben, wenn ich jetzt so interessante Angebote schaffe, dass die anderen 70% sagen, oh ja, ich stecke auch sofort meinen Internetstecker in den Fernseher. Oder eben ich sage, bis ich hier wirklich Fahrt aufnehme, wo sich erstmal von jeder Verkaufszahl, die mir geliefert wird, 2/3 abziehen, weil diese Leute fürs Erste genauso schwierig zu erreichen sind wie diejenigen, die kein Smart TV besitzen. Bisschen Hoffnung und zusätzliche Reichweite kommt aber von den Bereichen, für die ich, wie vorhin gesagt, nicht dringend Smart TV angeschlossen sein muss, nämlich dem ganz allgemeinen Social Media Bereich. Da haben wir Milliardenzahlen, die zum Beispiel auf Facebook auf TV-Formate reagieren, die angeben, dieses Format gefällt mir, die auf den Seiten dieser Formate Kommentare hinterlassen, sich mit anderen Usern unterhalten, sich mit den Machern unterhalten. Wir haben eine hohe Parallelnutzung, also 62% der Social-Media-Nutzung geben an, das mache ich teilweise auch, während ich Fernsehen gucke. Und das sagen mir insbesondere jetzt bei den neueren Endgeräten wie Tablets und Smartphones, sagen mir das 70% der Nutzer. Und über die Hälfte davon machen dann auch das, was wir jetzt hier unter Second Screen unterordnen. Also sie setzen sich mit dem TV-Programm auseinander und davon auch noch immer ein recht hoher Anteil zum aktuellen Programm. Das heißt, wenn ich mir überlege, wie kann ich interagieren mit den Leuten, die sagen, Social TV interessiert mich, habe ich da sowohl diejenigen, die unmittelbar Fernseh angebunden sind, als auch die, die ihr Tablet oder auch ihr Laptop in der Hand halten, als mögliches Publikum. Zu diesen Plattformen nochmal auch so ein kleiner Blick zur Einschätzung. Also man hört mindestens in den letzten 2 Jahren ziemlich viel von Social TV Startups. Das ist auch ein ganz spannender Bereich. Viele unheimlich innovative und schaffenskräftige, insbesondere junge Menschen sind da in Startups dabei und entwickeln sehr individuelle Social-TV-Dienste. Wenn man von den Zahlen her guckt, sind die im Moment noch am kleinsten Teil dieses Keiles hier und verzeichnen eher wenige User, die wirklich sagen, ich gehe jetzt auf eine dieser Second-Screen-Apps, um TV zu gucken. Im Vergleich dazu Twitter und noch viel mehr Facebook als Plattform, die meisten Leute jetzt inzwischen gelernt haben, bieten ein Vielfaches des Online-TV-Geschehens und die Kommunikation darüber im Vergleich zu diesen Spezialdiensten, obwohl die von ihrer Dynamik her zweifelsohne im Kommen sind. Und jetzt als letzter Zahlengrößenordnung-Vergleich haben wir hier ein Slide, das vor kurzem gesagt hat, dass teilweise, wenn wir rein auf die Reichweiten gucken, einzelne YouTube-Abrufe, einzelne YouTube-Formate in Deutschland mit ihren einzelnen Sendungen mehr Zuschauer erreichen als Leuchtturm-TV-Programme. In diesen Spitzen stimmt das tatsächlich. Im Tagesbetrieb kann man sich eher sowas angucken. Hier ist exemplarisch dargestellt. Also die hier drauf 1,9 Millionen, derzeit sind es sogar in Richtung 2,5, die eine durchschnittliche RTL-Aktuellsendung in 15 Minuten erreicht. Diese Größe erreichen auch die erfolgreicheren deutschen YouTuber, aber oftmals in vielen kleinen Stücken über viele einzelne Tage. Also noch haben wir, egal was man sonst so hört, an steigenden Zahlen und völlig neuartigen YouTube-Stars und so weiter, eine gewisse Relation zum herkömmlichen Fernsehen, die eigentlich auf der Hand liegt, wenn man überlegt, wie naheliegend ist es, so und so viel Fernsehen zu gucken und wie viele Menschen oder wie wenige. Einige Menschen setzen sich im Moment noch mit den neueren Plattformen auseinander. So, das als kurzer Überblick zu den Zahlenverhältnissen, zur ersten grundsätzlichen Herausforderung. Es geht ja, habe ich gelesen, auch noch weiter mit viel konkreteren Zahlenzuschnitten, was mich Connected TV denn so kostet, wenn ich es versuche, in diesen Bereich einzusteigen. Deswegen einfach nochmal ganz generell. Also wo kann ich perspektivisch Erlöse generieren? Das ist, da bieten sich die Online-Videotheken. Das ist ganz naheliegend das, was Ihnen in Form von Maxdome, iTunes, Lovefilm schon länger in Form von Watchever etwas neuer und sehr werbeintensiv zurzeit begegnet, wo ich also relativ klassisch mir Filme angucke und dafür ein Entgelt zahle. Ist ein Bereich, wo auf jeden Fall Umsätze generiert werden. Wir haben neue Möglichkeiten der Werbung. Ich habe von recht vielen Begleitnutzungen gerade gesprochen. Da kann man theoretisch auch noch sehr viel ins Detail gehen. Der Grundsatz ist klar, ich kann, wenn ich auf einmal einen zweiten Schirm habe, wo ich parallel zum Fernsehen etwas tue und es eventuell sogar die Möglichkeit gibt zuzuordnen, was gucke ich gerade auf diesem Schirm, dann habe ich da eine weitere Werbefläche und kann anders und gezielter interagieren mit den Leuten, die da gucken. Große Klammer um den B2B-Bereich, weil im Moment, wenn man kritisch auf die Erlöse guckt, es gibt wenige Stellen, wo wirklich aus den einzelnen Zuschauern und von denen wir ja auch gerade gesehen haben, noch ist da Luft nach oben, wie viele Zuschauer ich denn habe und wie viele Nutzer. Also bis zuschauerbasiert Erlöse generiert werden, ist noch ein eher längerer Weg. Deswegen liegt im Moment in vielen Anwendungen, wo ich mit anderen Branchengrößen mich auseinandersetze, gerade eventuell auch als Start-up und da erstmal für entsprechende Projekte etwas entwickle, ist hier ein Betätigungsfeld und eine Möglichkeit, Umsätze und Erlöse zu generieren. Social Video als große Klammer um alles von Betätigungen auf YouTube bis zu Hangouts und Skypes und allen Möglichkeiten, wo ich eventuell auch per Video interagieren kann, als ein Großbereich. Ein weiterer sind dann die vielen verschiedenen Apps und das Schlagwort T-Commerce, also die Möglichkeit in einer App gegebenenfalls auch programmbegleitend Abverkäufe zu generieren, was große Zahlen angeht, auch hier noch Zukunftsmusik, aber es gibt die Angebote durchaus. Last but not least, ein Bereich, der für uns als UFA der klassischste dann ist, also die Formatentwicklung. Wenn ich versuche, eins zu eins eine Fernsehproduktion auf diesen vielfältigen neuen Wegen unterzubringen, habe ich mit großer Sicherheit nicht das Maximum an Zuspruch und an Nutzerbindung, das ich rauskriege, wenn ich auf neue Nutzergewohnheiten, auf neue durchschnittliche Cliplängen, auf die Möglichkeit, mir Archive nochmal anzugucken und so hinarbeite. Das heißt, es lohnt sich hier auf jeden Fall neu zuzuschneiden, neu zu formatieren, andere Formen von Personalisierung da reinzubringen, die sich auf diese Struktur, wo ich mir was angucke und das kommentiere und mich freue, wenn ich Feedback dazu habe, auch eingehen. Also ein ganz neues Feld für Drehbuchschreiber, Producer, Story-Entwickler. Bei den Herausforderungen, auch jetzt erstmal ganz generell, also in diese drei Bereiche, einmal die Technologieunternehmen und alle, die jetzt direkt etwas bauen wollen, ob das eine App ist, ob das ein iPhone, iPad-basierter Dienst ist und eben bis hin zu Set-Top-Boxen und sonstigen Geräten. Ich habe seit Jahren und weiterhin einen extrem fragmentierten Markt. Ich komme in einen Bereich, wo ich, wenn ich im Prinzip inhaltlich das Gleiche anbieten will, das ganz schnell auf viele Plattformen fein einstellen muss und dementsprechend hohe Entwicklungsaufwände habe. Wenn es darum geht, ob ich da jetzt Sendedaten berücksichtige, Programminformationen, ganz banal fremde Musik und so weiter, habe ich die ganze Klaviatur vielfältiger Lizenzthematiken, Gebührenthematiken damit verbunden, die ich halt beachten muss, wann immer ich irgendetwas herstelle im weitesten Connected-TV-Bereich. Als Produzent, ich habe es eben schon gesagt, wir haben einen völlig anderen Inhaltezuschnitt, wie eben schon beschrieben. Reichweite ist so ein Thema, dann eventuell noch in Verbindung mit möglichen Werbeerlösen, die diese Reichweite dann generieren soll. Ich habe im Moment sehr schnell die Situation, gerade Stichwort YouTube, wo ich etwas produziere, das schnell vom Minutenpreis her immer noch fast so aufwendig ist wie eine TV-Produktion und muss sehen, dass zu einem, wir haben gesehen, 2 Millionen über einen Monat statt über 15 Minuten, viel kleineren Publikum, zumindest bis auf weiteres, und teils mit geringeren Werbeeinnahmen entgegenbringen zu müssen. Und dann dieser Bereich Regulierung von Inhalten, zu dem ich annehme, dass wir noch sehr viel hören werden, deswegen ganz genereller Verweis auf die unterschiedlichen medienrechtlichen Zuständigkeiten an Stellen, wo eben verschiedene Dienste zusammenfließen. Und dann unter dem Stichwort Screen Ownership fragen, wie mache ich das jetzt, möchte ich mit meinem Inhalt wo sein, wo jemand eine App zuschalten kann und dann eventuell Inhalte, mit denen ich nichts zu tun habe, gleichzeitig zu sehen sind, eventuell deren Werbung zu sehen ist, eventuell auch gerade mein Inhalt genutzt wird, um erstmal Aufmerksamkeit zu den anderen und deren Werbung und deren Inhalten zu finden. Also auch da ein ganz weites, teils auch privatwirtschaftliches Thema von Regulierungen und Zulässigkeiten. Das sind so also die drei großen Klippen, die ganz grob gesprochen zu bezwingen sind, wenn es im Moment gilt, sich mit Connected TV auseinanderzusetzen. So kurz noch ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind, da wir gegen Ende angefangen haben. Dann gehen wir ganz kurz da durch. Bisschen Butter bei die Fische. Second Screen Begleitung. Hier ist ein Fall aus unserem Hause. Zu der ARD-Serie Verbotene Liebe gibt es seit kurzem eine Second Screen App, die auch individuell auf dieses Programm zugeschnitten ist. wo ich die Möglichkeiten habe, mir einzelne Auszüge vergangener Serien anzugucken, wo zum Teil damit gespielt wird, dass ich exklusiv und vorab etwas gucken kann. Und wie ich eben gesagt hatte, Interaktivität ist, es gibt da unter anderem die Möglichkeit, aus Inhalten, die ich mir da angucke, kleine Clips auszuschneiden, bis zu 30 Sekunden und die dann auch entsprechend zu versenden und zum Beispiel meinen Facebook-Freunden zu zeigen, bei der Szene sind mir vor Rührung die Tränen gekommen und bei der Szene habe ich mich totgelacht und hier guck sie dir doch gleich mal an. Also tatsächlich eine Reichweitensteigerung eben auch auf neuen Wegen. T-Commerce, wie vorhin angesprochen, und gerade weil das so erstmal so nebulös rumschwebt, also hier zwei ganz naheliegende internationale Beispiele. Es gibt rund um die TV-Produktion des Fernsehkochs Jamie Oliver ein ganzes Bündel an interaktiven Möglichkeiten, an Apps, an sonstigen Zugangswegen. Und da Jamie Oliver eine recht intensive Vermarktung von Produkten mit seinem Konterfei betreibt, was liegt näher, als da die Möglichkeit zu geben, dass ich mir nicht nur das Kochrezept im Bewegtbild angucken kann, sondern gleich in dem Moment die exklusiven Jamie Oliver Produkte auch dazu zu bestellen. Noch etwas individueller und marktplatzbezogener, wie wir es von eBay her kennen, gibt es in den USA Watch with eBay. Weniger an Versteigerungen denken, weil wir hier nichts mit Hammer und Zuschlag haben, sondern einfach eBay probiert hier einen Dienst aus, wo parallel zu bestimmten Regionalprogrammen diese iPad-App von eBay dann genau weiß in den USA, was läuft jetzt auf dem und dem Sender und mir dann sehr individuelle Kaufangebote dazu macht. Also das kann angefangen eben von thematisch passenden Sachen bis zur Zuspitzung, dass ich einen prominenten Moderator habe und ich aber nicht mehr wie bei Shoppingkanälen den Umweg über die Telefonleitung machen muss, sondern hier unmittelbar parallel agieren kann. Das ist also die etwas kaufmännischere Herangehensweise an die Second-Screen-Möglichkeiten. Und dann Data, und zu Big Data hören wir demnächst ja auch noch mehr. Hier gibt es die Möglichkeit, am Beispiel Sportveranstaltungen, da weiß man immer nicht ganz so, es gibt unendlich viele Statistiken zu jedem einzelnen Fußballspiel, wenn nicht sogar jedem einzelnen Fußballspieler, bei vielen anderen Massensportarten ganz genauso. Man weiß es nie so genau, welcher Zuschauer will wie viel gucken. Hier gibt es jetzt exemplarisch bei den beiden Apps Zapitano und Couchfunk zwei Startups, eins aus Berlin, eins aus Dresden, die Möglichkeit, ganz viel kleine Details live begleitend zu einem Event zu gucken. Das ist jetzt hier am Beispiel an einer App. Es ist auch vorstellbar, dass das in den First Screen hineinrutscht, indem ich auf meinem Smart TV mir direkt so viele Statistiken und Ergebnisse, wie ich will, angucken kann. Und auch hier eben wieder Interaktivität. Es muss nicht bei den Statistiken bleiben. Ich kann da auch kommentieren, wie ich den und den Einsatz jetzt fand, wie den meine Bekannten fanden, mein erweitertes Netzwerk. Also es gibt den Bereich eben einen eh schon unterhaltsamen Content mit mehr individuellen Zusatzinformationen anzureichern. Das waren meine drei kleinen Beispiele für die erste Runde und gleichzeitig schließe ich damit auch meinen Vortrag. Ich sage schon hier schönen Dank und wir haben gerne hoffentlich noch ein bisschen Zeit für Fragen.
Der Wagner wird heute Nachmittag auch nochmal auf unserem Panel mit dabei sein, wenn es auch dann darum geht, zu überlegen, wie durch Flankierung die Kreativität noch weiter beflügelt werden kann. Dazu habe ich auch dann heute Nachmittag noch ein paar Fragen. Haben Sie Fragen? Sonst starte ich mit einer. Und zwar die Bitte, sozusagen dreimal 30 Sekunden Pitch, was sind Ihre drei tollsten Projekte, die Sie in Ihren Labs haben?
Unsere drei tollsten Projekte, die wir in den Labs haben, sind einmal, ohne jetzt noch ein weiteres Mal Werbung für YouTube machen zu wollen, das Thema Online-Videonetzwerke. Wir hatten die Gelegenheit, letztes und dieses Jahr ganz viel auszuprobieren, wie kriege ich unterhaltsame Formate in YouTube rein, die vielleicht auch mal etwas mehr sind als niedliche Katzen oder also die ein, zwei Stars, von denen man in der Branchen- und sonstigen Presse hört oder sie eben auf YouTube sieht. Wir haben da zwei Kanäle etablieren können. Ein Urban Lifestyle rund um Berlin Format mit Trends und Untergrundeinblicken und allem, was in der Richtung spannend ist und das gleichzeitig in die Welt kommuniziert. Das andere ist ein True Crime Format, also keine Krimi-Erzählformate, aber alles rund um Verbrechen, wo sehr viel ausprobiert werden konnte und wo wir sehr zufrieden sind mit der inhaltlichen Dynamik, die das entwickelt hat. Wir haben gleichzeitig das Learning, dass in den Reichweitenzahlen im Moment die Skateboardfahrenden Hunde noch etwas besser sind, aber wir haben ja gesehen, da sind viele ungenutzte Zuschauerpotenziale. Wir machen im Bereich dieser Second Screen und EPG-Apps gerade ganz viel, werden da in relativer Kürze auch was Konkretes verkünden und an alle ihre Hände gehen können, soweit sie ein iPhone besitzen. Kann ich noch nicht weiter ausdifferenzieren, ist aber auf jeden Fall pitchenswert. Und dann tatsächlich der Bereich, wo wir die Formatentwicklung noch weiter betreiben können. Wir hatten ja vor 2 Jahren dank des ZDFs den interaktiven Krimi Dina Fox. Hier wird weiterentwickelt an einem Format, wo sozusagen der Hauptteil eines Krimis im Fernsehen abläuft, dort aber nicht abschließend verraten wird, wer es denn war, sondern das gibt dann eine sehr wilde und userintensive Jagd über viele Plattformen. Und da haben wir, wie gesagt, diesen einen Referenzcase, der international erfreulich viele Preise gewonnen hat und wo es jetzt auch weitergeht und wo wir jetzt selber uns freuen, was man jetzt schon wieder 2 bis 3 Jahre später noch mal mehr machen kann und wo auch sich gerade vieles tut.
Ja. Fragen von Ihrer Seite? Ganz hinten
bitte. Ich habe noch ganz 2 Fragen. Eine, ich gehe nochmal auf die Technik. Weil ich das gelesen habe und mitbekommen habe, ist die Verbindung Smartphone und TV hin und her schalten. Das ist alles noch nicht.
Gut, geht es besser vielleicht noch.
Ja.
Danke. Soweit ich mitbekommen habe, ist das Hin- und Herschalten, Smartphone, TV, mit Einblenden, Rückblenden, Weitergeben, das ist noch nicht à jour. Da fehlen noch technische Verbindungen. Können Sie dazu etwas sagen, wie das aktuell aus Ihrer Sicht ist und wie Sie die Entwicklung sehen, ob das dazu führt? Dann habe ich eine Frage zur Werbung. Sie haben für den Second Screen, haben Sie gesagt, naja, das sind letzten Endes nachher ganz kleine Nutzergruppen. Und wie will man dann an die herankommen von der Werbeseite her? YouTube als Bereich, wo man nochmal nachschaut, über was sie redet, das hat eine große Reichweite. Wie sieht es aber aus mit den kleinen Nutzergruppen? Wie wollen sie das da machen mit drin? Und ein drittes habe ich, wenn ich recht das sehe, hat Goldmedia Berlin jetzt eine kleine Arbeit gegeben, hat gesagt, also ausgetauscht wird sich nur über Fiction-Sendungen und dann, wenn sie hochpersonalisiert sind, also Actors oriented. Dagegen über Nachrichten wird sich nicht ausgetauscht. Nachrichten bleiben am Ende. Und politisch gesehen ist das eine Geschichte, die ein bisschen schwierig ist mit den neuen Entwicklungen. Danke Ihnen.
Ja, Frage 1, die technische Gegebenheit zur Verbindung von Smartphone oder auch Tablet und Fernseher ist technisch vollkommen da und gegeben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, wenn beide Geräte zu Hause in demselben WLAN sind, dann erkennen die meisten zeitgemäßen Anwendungen die praktisch gegenseitig. Es gibt so Zwischenwege, einmal beliebten QR-Codes, wenn man jetzt im Moment hier auch in ganz anderen Zusammenhängen immer diese Schwarz-Weiß-Muster, Quadrätchen sieht an Produkten oder an sonst was. Da haben ein paar ganz Findige sich gesagt, ich mache auf den Fernsehschirm einen QR-Code, den muss ich mit meinem Handy einscannen und dann wird das entsprechend erkannt und verdraht und die Verbindung ist da. Es gibt dann noch die auditive Kopplung, wo findige Menschen das so machen, dass eben die App die Tonspur vom Fernsehen erkennt und weiß, ich bin hier an dieser Stelle. Das sind, wenn man das schon hört, also faszinierend. Man kommt aber auch wahrscheinlich schnell darauf, dass der eine oder andere Nutzer sagt, das ist mir zu hoch. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, technisch ist es gegeben. Von der Nutzungsfreudigkeit her wird es sich zeigen. Also gibt es bei praktisch jedem etwas größeren, also von Samsung bis YouTube, haben sie es, dass sie mit ihrem handelsüblichen Smartphone an den Fernseher rankommen. Ich halte es persönlich und aus jahrelangen auch Computer-Interface-Nutzungserfahrung schon für eine eher etwas hochgelegte Latte. Also das, ich glaube, jede Vereinfachung in der Richtung ist willkommen. Dann hatten wir, ich habe die dritte Frage sofort im Kopf, das war, das waren die Werbung in die kleinen Zielgruppen. Das ist für den Moment ein zu lösendes Problem, gehört auf jeden Fall zu den Herausforderungen. Kleiner Lichtblick ist, dass ich auch als Kleiner an die entsprechenden Online-Vermarkter-Netzwerke, Stichworte Real-Time-Bidding ist da ein so ein Zauberwort, wo ich eben in Echtzeit mir Werbefläche belegen lassen kann. Also ich habe die Möglichkeit, auch wenn ich erstmal bei einzelnen 1000 Usern starte, da schon Werbung erstmal drauf zu haben. Von der Erlösseite her ist das mit Sicherheit noch nicht kostendeckend. Für die Portokasse wird es reichen, aber es ist ganz klar, also da müssen die Reichweiten insgesamt höher gehen. Wenn mir das gelingt, dann habe ich ab einem gewissen Punkt allerdings auch eine viel spitzere Zielgruppe und Bereiche, wo tendenziell auch mehr pro Werbeeinblendung gezahlt würde, als jetzt bei einer gerade online sehr breit gestreuten Einblendung. Das als ganz kurze Antwort zu einem ganz ausführlichen Thema. Und dann hatten wir noch die inhaltlichen Formate und der besonders große Zuspruch, den narrative Serien erfahren und weniger bei anderen. Also es stimmt, es gibt mit der größten Fanbindung, das geschieht rund um Serien. Ein bisschen muss man da aufpassen, weil im Moment dieses Berlin Tag und Nacht so ein absoluter Social Media Ausreißer ist. Also der unheimliche Zahlen reißt, von dem man sich auch sicher viel abgucken kann und sich inspirieren lassen. Aufpassen, wenn im Moment irgendwelche Durchschnittszahlen gebildet werden, die das dann völlig in die Richtung verschieben. Der Kollege Kerkau von Gold Media hat das auf seinen Slides, die man findet, wenn man googelt, die ich sehr empfehlen kann, sehr informativ, schon immer ganz gut rausgerechnet, auch an den entsprechenden Stellen. Aber es stimmt, also Fiktion gefolgt von Sport, wo ich unheimlich hohe Beteiligung eben im Moment des Fußballspiels habe. Und nach der Champions League reden dann leider nur noch die Bayern-Fans. Also da kann man richtig verfolgen, wie die Kurve runtergeht, auch auf dem Slide hier von mir eben. Bei Nachrichten allerdings ist es so, dass auch googelbar eine Tomorrow-Focus-Studie aus dem letzten Monat, glaube ich, da sieht man, dass die Leute, die Smart-TV in diesem auch beschriebenen eher passiven Weg nutzen, dass die sagen, soweit ich mir Informationen hole, ich gucke als erstes auf Nachrichten. Also da kommen die sagen, ich gucke Spielfilme, Video on Demand und dann wird Nachrichten als zweithöchste Nutzungsart genannt. Da ist bloß die Interaktionsrate deutlich noch nicht so weit gediehen.
Eine schnelle Frage noch. Ja. Oder? Sie sich
die UFA, die war ja relativ langsam bei der Implementierung neuer Konzepte. Ich kann mich erinnern, an irgendwelche Serien für Mobilgeräte optimiert, die dann lange Zeit im Schrank lagen bei Herrn Bauer. Und RTL Interactive auf der anderen Seite war ziemlich weit vorne und ist immer noch vorne. Jetzt ist UFA Labs auch in Köln. Wie koordinieren Sie sich? Gerade Herr Hesse hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Digitalstrategie umzubauen, zu harmonisieren, Synergien zu heben. Wie funktioniert das? Sind Sie jetzt die Speerspitze plötzlich vom Konzern oder wie geht das?
Wir sind in einigen Bereichen, gerade Stichwort YouTube, schwingen wir uns zur Speerspitze auf in der internationalen Betrachtung, wo einmal die unmittelbare Muttergesellschaft der UFA, die Fremantle Media, der größte TV-Partner von YouTube ist mit 120 Kanälen mit 20 Millionen Unique-Usern über die Welt verteilt, also auch noch mehr als alle Disneys und Foxes da in der Richtung bringen. Das ist eng verzahnt mit unseren YouTube-Aktivitäten und da sind wir gerade sehr agil. Das reicht dann bis hin zu den Nachrichten, die letzte Woche zu lesen waren, wo da jetzt in der RTL-Gruppe ein YouTube-Reichweiten-Vermarkter oder wir sagen Multi-Channel-Network eingebunden wurde. Also da sehr agil. Bei dem anderen, also dem der Auseinandersetzung mit interaktiven Formaten, mit Webserien, ist das Vorgehen ein kleines bisschen dem geschuldet, dass wir als TV-Marktführer in Deutschland das Ganze also als Innovationsbereich betreiben und eher so für die mittelfristige Zukunft dann planen. Das heißt, wir gucken eher auch gerade mit dem UFA-Lab auf Innovationen für die größere nächste Runde und das ist weniger darauf gestrickt, unmittelbar im derzeitigen UFA-Övre aufzutauchen, wobei auch das teilweise vorkommt. Das ist dann immer eine Frage der Produktionspartner letzten Endes und Auftraggeber.